Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
Willkommen beim MLS-Podcast. Willkommen in der 80. Folge des MLS-Podcasts und willkommen auf meinsportpodcast.de. Herzlich willkommen, Daniel.
Servus.
Herzlich willkommen, Vincent.
Servus.
Und wir haben heute einen Gast dabei, weil für die 80. Folge, da überlegt man sich natürlich was. Und natürlich, die Experten unter euch wissen, hier war in dieser Woche irgendwie was, was doch ganz relevant gewesen sein dürfte, nämlich der MLS-Draft. Und wir haben die Ehre, dass wir mit jemandem sprechen können, der auch in diesem Jahr daran teilgenommen hat und von dem wir mal so ein paar ganz andere Eindrücke auch bekommen können, wie so ein Draft ablaufen wird in so ganz speziellen Zeiten, wie sie jetzt sind. Hallo, Yannick Oertel. Yannick ist für diejenigen, die es nicht wissen, er war Fußballer des Jahres 2018, also American Goalkeeper des Jahres 2018 und hat hat bei der UCF gespielt, also im beschaulichen Florida, im schönen warmen Florida. Aber du kannst ja gerne noch ein bisschen mehr zu dir sagen.
Ich bin 2017 im Sommer in die USA gegangen, um hier College zu spielen. Und wir hatten jetzt echt drei sehr erfolgreiche Saisons und auch für mich persönlich relativ erfolgreich. Mir gefällt es hier super und es war ein guter Schritt in mehreren Bereichen für mich. Und ich freue mich, heute hier zu sein.
Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir haben uns ein paar Fragen überlegt, weil wir bisher tatsächlich noch nicht die Möglichkeit hatten, mit jemandem zu sprechen, der den Draft quasi so hinter sich hat gerade. Vincent, willst du mal anfangen?
Ja, kann ich gerne machen. Zuallererst, wie geht's dir? Alles okay? Schon? Genau. Wir haben ja vorhin schon ein bisschen gesprochen und erfahren, dass du ja gerade noch im warmen Florida sitzt. Leider heute ja nicht so schönes Wetter bei dir, aber trotzdem noch besser wie bei uns in Deutschland. Dann sind es ja die besten Voraussetzungen jetzt für die nächsten paar Minuten. Zuallererst, du bist ja 2015-16 von Unterhaching zum FC Augsburg gewechselt und hast dort im zweiten Team in der Regionalliga Bayern 12 Spiele gespielt. Was war der ausschlaggebende Grund, nach einem Jahr dann in die USA zu UCF Knights nach South Florida zu wechseln?
Erstens mal, nach dem Jahr in Augsburg habe ich mich schwer verletzt als Torwart. Ich habe mir mein Handgelenk gebrochen und vom Arzt gesagt bekommen, dass aus drei Fällen das nochmal bricht. Und da ich immer noch eine Schraube im Handgelenk habe und wenn das nochmal brechen würde, würde der Knochen praktisch zersplittern. Und dann wäre die Karriere als Torwart praktisch vorbei. Und an dem Punkt habe ich mir dann überlegt, dass ich nicht alles drauf setzen kann, nur Fußball zu machen für was weiß ich, bis ich 30 bin. Und habe dann gesagt, ich hätte schon auch gern meinen Abschluss. Und da ein paar von meinen Freunden und Bekannten in die USA gegangen sind zum College spielen, habe ich mir das dann auch überlegt und mal angefragt und habe dann auch dritte Liga und so habe ich Möglichkeiten gehabt, aber habe mich dann einfach entschieden, in die USA zu gehen und hier praktisch dann zweigleisig zu fahren, sozusagen.
Mhm. Ja, das ist dann eine sehr riskante Geschichte immer, vor allem als Torhüter, wenn eine Karriere wirklich, da hängt auch die Hand irgendwie an der Karriere dran. Über welche Agentur bist du denn in die USA gekommen?
Die Agentur heißt UniExperts. Bei denen habe ich online ein Formular ausgefüllt und die waren dann auch sofort sehr hilfsbereit mit Fragen beantworten und alles Mögliche. Die arbeiten mit Sports Scholarships zusammen, glaube ich. Und da habe ich dann an einem Showcase teilgenommen, wo ich dann mit mehreren Colleges sofort in Kontakt gekommen bin. Und es lief eigentlich alles ganz gut und UCF hat dann auch einen Coach da gehabt und der hat mir dann relativ überzeugend beigebracht, dass dass sie einen Torwart brauchen und dass das alles ganz gut ausschauen würde und dass sie viele andere Recruits haben, die auf einem hohen Level gespielt haben oder spielen in Europa. Und das hat sich dann bewahrheitet. Und genau, dann habe ich den Schritt einfach gemacht und bin rübergekommen.
Ich schau mal gerade weitermachen, und zwar gibt es ja verschiedene Rituale vor dem Spiel. Meinst du zum Beispiel 80 Minuten auf der Bank sitzen, bevor ich eingewechselt werde? Deines ist, wie ich gelesen habe, Musik hören. Muss es da eher entspannt sein oder ist es eher so Hardcore?
Ja, es ist mehr so, mehr einstimmen auf einen Kampf sozusagen. Also es ist nicht, also ich nehme jedes Spiel sehr ernst und deswegen wird bei mir auch, und das habe ich auch schon in Deutschland gemacht, das ist einfach was mich einstimmt ein bisschen mental, dass ich dann einfach im Spiel auch konzentriert bin und ja, und mich vollkommen aufs Spiel fokussieren kann. Ich blende dann alles aus. Und dann bin ich in einem mentalen Mindset, wo ich 100% geben kann. Genau.
Und was für eine Musikrichtung hörst du dann primär
Ganz
so?
unterschiedlich. Ich höre viel Hip-Hop, teilweise Rock, aber ich habe mir so eine Playlist zusammengestellt, da ist eigentlich querbeet alles drin. EDM, Hip-Hop, Rock, einfach die ganzen Lieder, die mich einfach so über die Jahre begleitet haben. Kennt ihr wahrscheinlich auch Lieder, die man halt in der Kabine gehört hat, als Team vorm Spiel oder so, wo man dann einfach, keine Ahnung, so ein bisschen Herzrasen bekommt, weißt? Dass man sich ein bisschen darauf vorbereiten kann, was dann im Spiel passiert auch.
Das auf alle Fälle, das kennt man als Kicker irgendwie. wie anders ist dann eigentlich das Torhüterspiel bzw. das Torhütertraining in den USA zum Vergleich in Deutschland? Da hast du ja auch schon auf Profibereich gespielt und trainiert.
Ich muss sagen, qualitätsmäßig sieht man da auf jeden Fall einen Unterschied, vor allem im Torwarttrainingbereich. Haben sie viel aufzuholen, die Amerikaner, aber es wird stetig besser, auch in anderen Colleges, mit meinen Freunden, mit denen ich mich unterhalte. Es ist alles, auch MLS-mäßig wird es besser, und kann definitiv langsam konkurrieren. Es ist nur einfach ein langsamer Prozess. Fußball ist in den USA nicht der größte Sport und das muss man berücksichtigen. Aber zur selben Zeit wird es immer, immer beliebter, vor allem mit dem südamerikanischen Einfluss. Deswegen ist Florida zum Beispiel so ein beliebtes Ziel für deutsche Student Athletes, würde ich sagen, weil hier der Fußball einfach größer und größer wird. Und das merkt man auch. Und jetzt, seit ich UCF beigetreten bin, 2017, ist es jährlich besser geworden. Mit Training und mit dem Level überhaupt.
Ja, das ist ja auch schön zu sehen, dass dann in den USA auch vorangeht mit Soccer, wie es ja da drüben heißt. Es wird Zeit, dass es die Nummer 1 Sportart wird.
Das wird's, denke ich, leider nicht. Wo wir gerade so beim Training sind, du hast ja gerade gesagt, es hat sich alles ein bisschen weiterentwickelt. Und das sehe ich ja auch so, wenn ich einen Blick so auf deine, ich sag's mal, Erfolge werfe, die du 2018 als Sophomore und 2019 als Junior erreicht hast. Jetzt bist du ja Senior und hast ja schon gesagt, dass die Saison erst noch ausgetragen wird. Was sind denn da so deine Ziele in der Saison?
Ich habe jetzt zweimal hintereinander Goalkeeper of the Year geholt in unserer Conference und wurde auch in Regional Selections und alles Mögliche getan. Und ich will das einfach weiter ausbauen. Ich hab ein schwieriges Standing hier in den USA, aber ihr wollt wahrscheinlich eh noch über das Draft reden später, da können wir das dann aufgreifen. Mein Ziel für die Saison, die wir eigentlich jetzt hätten letzten Herbst spielen müssen oder sollen, wäre gewesen, einfach nochmal auf den Putz zu hauen und einfach einen dritten Goalkeeper of the Year zu holen und vielleicht All-American. Das wäre super gewesen. Es hätte mir dann auch eine bessere Position im Draft gegeben, trotz internationalem Status. Und das ist halt leider letzten Herbst jetzt nicht passiert für uns. Und man hat ja gesehen, im Draft wurden viele Spieler gedraftet, die letzte Saison einfach gespielt haben. Und das hat einfach was ausgemacht. Und es ist aber jetzt so, wie es ist. Und deswegen spiele ich jetzt trotzdem meine Saison und mein Ziel ist einfach, diesen dritten Goalkeeper of the Year in Folge zu holen.
Dann wünschen wir dir schon mal viel Glück und Erfolg dabei, dass du das auch ja schaffst und die Saison sehr erfolgreich abschließen kannst.
Wie können wir uns denn die Saison, die jetzt kommen wird, vorstellen? Werdet ihr wieder Herbst und Frühling spielen oder wie wird das gestaltet werden?
Also Covid hat in den USA fußballmäßig sehr, sehr viel über den Haufen geworfen, so auch die College-Saison. Praktisch, man hat, wenn man ins College geht, 4 Jahre Spielberechtigung. Und ich habe jetzt schon 3 aufgebraucht, weil ich 3 Saisons gespielt habe. Jetzt wurde letzte Saison, also im Herbst, wurde verschoben. Und wir haben noch 1 Jahr Spielberechtigung dazu bekommen. Das heißt, rein theoretisch dieses Jahr, wie es aussehen würde, wäre Frühlingssaison, ist die nachgeholt wird von letztem Herbst. Und dann im Herbst dieses Jahr, also 2021, wird nochmal eine Saison gespielt. Das heißt, dieses Jahr wird rundherum gespielt. Und ich habe die Möglichkeit, dann praktisch meine 5. Saison im Herbst auch noch zu spielen, wenn ich das wollen würde.
Interessant gestaltet. Bist du mit deinem Abschluss schon fertig oder steht dir noch einiges bevor?
Ich habe meinen Abschluss jetzt im Dezember fertig gemacht. Und das wäre auch ein sehr sauberer Abschluss gewesen mit meiner letzten Saison und meinem Abschluss. Ich habe ihn in 3,5 Jahren gemacht, anstatt in normalerweise 4, die man hier drüben braucht für einen Abschluss. Und da ich jetzt eben die Möglichkeit habe, noch 1 Jahr zu bleiben, rein theoretisch, habe ich meinen Master angefangen. Und den plane ich jetzt auch in 1 Jahr fertig zu machen, bis nächsten Dezember.
Und was studierst du?
Ich habe meinen Abschluss in Business Management gemacht. Das ist, hier haben sie sehr, sehr viele Unterkategorien für BWL. Und UCF ist da auch mit drin. Man kann entweder einen speziellen Abschluss in Accounting oder in Marketing machen oder in Finance. Und Management ist praktisch der Oberbegriff für alles. Du musst aus jeder Kategorie mehrere Klassen nehmen. Und das hat mir am meisten Sinn gemacht. Deswegen habe ich meinen Abschluss eben in Business Management gemacht. Und jetzt habe ich einen Abschluss, der heißt IDS, heißt Interdisciplinary Studies. Da kann man sich ein bisschen die Klassen zusammensuchen. Und da werde ich aber jetzt auch weiter in die Business-Richtung gehen und habe mich auf Globalisierung und Projektmanagement entschlossen, das zu machen.
Und wie hast du dann das Leben in Florida 2020 so miterlebt? Hatte Covid-19 viel Auswirkungen auf Uni und Fußballtraining?
Ja, auf jeden Fall. Letztes Jahr im Herbst, im Frühling, wo alles angefangen hat. Bei uns war es ja ein bisschen später als bei euch, wo es so richtig losgegangen ist. Bei uns war es Mitte März, direkt nach Spring Break, kann ich mich erinnern. Da wurde auch Training komplett gestoppt und alles und Uni zu und alles auf online umgestellt. Und es ging dann bis Anfang Herbst, wo wir dann erst wieder angefangen haben zu trainieren. Und auch Training war schwierig, einfach weil trotz alledem, dass Florida offen war und Florida als Staat nicht wirklich viel drauf gegeben hat auf Covid, sind die Schulen ja trotzdem noch verpflichtet, 100% für die Studenten da zu sein und 100% für die Gesundheit der Studenten zu sorgen. Und das hat auch bei uns sehr viel dazu beigetragen, dass wir einfach nicht richtig trainiert haben. Also wir haben schon trainiert und wurden auch wöchentlich getestet. Aber Training vor dem Testen und nach dem Testen 2 Tage hat dann so ausgesehen, dass wir eben keinen Kontakt haben dürfen. Das war dann mehr so irgendwie Torabschlüsse und mehr Taktiktraining, als dass es eine wirkliche Trainingseinheit war. Mhm. Und eben auch keine Spiele.
Ja, das ist immer ziemlich belastend. Und so Homeschooling hattest du dann eher weniger?
Ich bin immer noch, also ich habe jetzt, das erste Semester, wo auch wieder In-Person-Classes sind. Also ich gehe für eine Vorlesung gehe ich pro Woche in die Schule. Auch in den Vorlesungssaal, aber alle anderen sind immer noch online und um ehrlich zu sein, war es für mich keine große Umstellung, weil in der Business, also UCF ist eine der größten Schulen in den USA Und Business ist eines der größten Departments in der Schule. Das heißt, die haben eh nicht die Ressourcen, um jede Vorlesung in Person stattfinden zu lassen. Das heißt, viel war eh schon online und deshalb war es für mich gar keine Riesenumstellung. Und das ging auch alles eigentlich ganz flüssig. Hier in den USA ist es eh so, dass viel online geregelt wird. Das Studentenportal ist super gut und es läuft alles sehr flüssig. Und da war der Übergang von In-Person-Vorlesungen zu online war nicht super schlimm. Das Einzige, was ich sagen muss, ist, ich habe ja ein Scholarship und mir wird der Abschluss bezahlt. Aber sagen wir mal, wenn ich meinen Abschluss hier bezahlen müsste, dann wäre ich, glaube ich, richtig sauer im Moment, weil die Schulen die Tuition, also die was sie für die Credits bezahlen hier, das ist nicht nach unten gegangen, obwohl alles auf online gestellt wurde. Du hast nicht diese komplette College Experience mehr, du hast nicht wirklich dieselbe Learning Experience und das ist, also wenn ich selber zahlen müsste, wäre ich, glaube ich, richtig sauer im Moment.
Verständlich.
Vor allem, wenn man die Mitspieler häufiger bei Zoom sieht als auf dem Trainingsplatz.
Das auch, definitiv. Aber wie gesagt, bei uns, ich kann mich bei UCF echt nicht beschweren. Wir waren, glaube ich, eins aus, was weiß ich, 20, 30 Programs hier drüben, die keine Saison hatten, aber trotzdem wöchentlich getestet haben und wöchentlich trainiert haben. Von daher kann ich mich da echt nicht beschweren. Manche Athletic Departments haben sogar beschlossen, die Fußball-Programs zu schließen. So auch eins von unseren Conference-Teams, die haben beschlossen, einfach das komplette Programm, also das komplette Team zu cutten. Und deswegen, wie gesagt, beschweren kann man sich eher nicht. Das ist eh so im Moment. Ich glaube, es gibt immer jemanden, der in einer schlimmeren Position ist, vor allem mit den Covid-Zeiten. Von daher sehe ich das Positive dran und ich konnte trainieren und ich hatte zwar keine Saison, aber die wird jetzt eh nachgeholt. Von daher mache ich mir da keinen Riesenkopf draus.
Das sind schön positive Worte für den ersten Teil. Wir machen eine kurze Werbung und sind dann gleich wieder da auf meinsportpodcast.de. Willkommen zurück beim MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de. Und wir gehen jetzt zu dem Thema über, was natürlich am Donnerstag das Hauptthema war, der MLS-Draft. Und Yannick, du warst ja auch mit auf der Liste der potenziellen Gedrafteten, die gedraftet werden können. Erstmal, wie hast du dich denn überhaupt auf den Draft vorbereitet?
Vorbereitet würde ich sagen weniger. Es ist... Der Draft in der MLS ist so gestaltet, dass Teams praktisch ihre Roster in der Preseason auffüllen können und dann eben potenzielle gute Spieler behalten können. Der Draft ist so, dass ein Team dich eben aufgreifen kann aus dem College und die haben dann deine Rechte vorerst, müssen dir aber keinen Vertrag anbieten. Und das war mir von Anfang an schon ein bisschen suspekt. Und das hat auch letztes Jahr hat sich das gezeigt. Zwei meiner Teammates wurden gedraftet und dann am letzten Tag der Preseason freigestellt. Und das ist immer alles ein bisschen schwierig aus dem College raus. Aber die zwei haben dann ihre Station gefunden und das ist alles gut. Und das hätte mich natürlich extrem gefreut, einem Team beizutreten. Ich wusste aber, dass der Bedarf an Torhütern dieses Jahr nicht hoch ist. Und auch mein, wie schon vorher gesagt, dieser International-Status, den ich habe. In der MLS ist es ja so, dass jedes Team nur eine bestimmte Anzahl an International-Spots hat. Ich weiß nicht, welche Liga das noch hat in der Welt. Ich glaube, da haben sie ziemlich eine eigene Rolle. Aber wie gesagt, es ist als International würdest du dann einen von diesen Spots eben aufgreifen und diese Spots werden bei $300.000 bis $300.000 gehandelt in der MLS. Die Teams können sich gegenseitig diese Spots abtreten und als Spieler aus dem College raus würdest du niemals so viel Geld einbringen, am Anfang zumindest. Von daher wusste ich schon, dass es schwierig wird. Ich wusste, dass Interesse besteht. Ich habe mit mehreren Teams schon, war ich in Kontakt. Ich wusste aber, dass meine Chancen im Draft jetzt aufgegriffen zu werden, waren relativ gering, weil eben wenig Bedarf für Torhüter da war.
Mhm. Wäre dir an sich als Spieler, der jetzt in dieser Saison nicht so viel die Chance hatte zu spielen, vielleicht der MLS Combine, der ja sonst immer eine Woche vorher stattfindet, wo eingeladene Spieler sich präsentieren können, eventuell lieber gewesen?
Ja, wäre schon cool gewesen. Es ist ja in der Art stattgefunden. Letztes Jahr war das, also im Dezember oder im November, war der MLS Combine, aber wurde von Kansas City veranstaltet und definitiv mit geringerer Anzahl an Spielern. Und es ist einfach so, dass da auch gewisse Kontakte und alles im Spiel sind. Und es wäre cool, dabei gewesen zu sein. Aber wie gesagt, ich wusste schon, dass selbst wenn ich da dabei gewesen wäre, dass mehr auf, wie man jetzt im MLS-Draft schon sieht, mehr auf Innenverteidiger und Stürmer und Flügelspieler geschaut wird. Und ich habe zwei Teammates, die da auch dabei waren bei diesem Combine in Kansas. Und die haben auch überzeugt und wurden aber auch nicht gedraftet, weil eben dieser Bedarf für den ihre Position nicht da war.
Vincent schrieb gerade, Vincent ist übrigens Sporting Kansas City Fan und schrieb gerade lustig, dass ausgerechnet Kansas den Combine gemacht hat, aber nicht einen Spieler aus dem Draft sich geholt hat.
Ja, sehr lustig.
So kann es manchmal auch sein.
Habe ich mich auch gewundert.
Die holen allgemein Jahr für Jahr kaum Spieler, weil sie ja auch eine eigene Academy haben. Deswegen denke ich mal, kommt da auch nichts nach. Aber ja, fand ich irgendwie ein bisschen witzig, dass gerade so ein Team dann den Draft veranstaltet, aber gut.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Weiß ich auch nicht, wieso sie sich dazu bereit erklärt haben, obwohl sie schon wussten, dass sie für sie dabei für nichts wirklich rausspringt. Obwohl ich glaube schon auch, dass, diesen Draft zu veranstalten und dann auch diese Show zu hosten und alles sich wahrscheinlich für Kansas City schon auch gelohnt hat im Endeffekt. Sonst hätten sie es, glaube ich, nicht gemacht. Das Einzige ist, dass Covid viel bei Teams viel Minus gemacht hat und die auch irgendwie um die Runden kommen müssen. Und da ist dann natürlich Draft und dieses ganze College, diese ganze Picking und was weiß ich, und dieses zu veranstalten, das kostet alles Geld vorab. Und ich glaube, dass Kansas City da einfach gesagt hat, komm, wir machen es, damit es stattfindet und vielleicht springt für uns noch irgendwas anderes dafür raus.
Ja, irgendwas muss da schon passiert sein.
Hattest du denn vor dem Draft Gespräche mit irgendwelchen Teams? Normalerweise ist es ja üblich, dass man Kontakt mit ihnen hat.
Genau, ich hatte einen Torwarttrainer und meinen Coach auch, die da in meinem Namen ein bisschen Werbung gemacht haben, so wie das normalerweise läuft. Und da war auch Kontakt und alles. Das einzige Problem ist, wie gesagt, die erste Frage, die dann immer kommt von MLS-Coaches, ist, was für einen Nationalitätsstatus hat er? Wie stehen die Aussichten auf Green Card, was weiß ich? Und da ist nicht mal die Frage zuerst, wie die Qualität ist. Das ist echt witzig. Und wenn dann schon da heißt, oh, international, Green Card, weiß ich nicht, wie es ausschaut, dann stehen die Chancen schon mal relativ gering. Aber ich weiß, dass ich im Sommer Möglichkeiten habe, da weiterzumachen und mich weiterhin zu zeigen und alles. Und das war eben auch das Riesenproblem, ist, dass normalerweise nach der College-Saison fangen MLS-Teams mit Recruiting an und laden dann Spieler für Tryouts und hier trainieren hier mal mit und da können wir dich anschauen. Und das ist eben alles nicht passiert dieses Jahr wegen Covid, weil niemanden in die Bubble gelassen hat. Und das ist auch vollkommen verständlich, aber natürlich sehr bitter.
Ja, glaube ich sehr.
Und wo hast du dann den MLS Superdraft verfolgt?
Ich war daheim mit meiner Freundin. Ich wusste schon, dass wenn ich gepickt werde, wird dann nicht riesengroß Drama draus gemacht, dann wird mein Name genannt und das war's, wenn überhaupt. Und deswegen, aber meine Family wusste Bescheid und meine Freunde und alles und da hat jeder mitverfolgt. Aber ich habe schon von Anfang an gesagt, dass die Chancen, dass ich aufgegriffen werde, relativ gering sind. Und deswegen bin ich auch jetzt nicht großartig enttäuscht. Ich habe viele Freunde, zum Beispiel der andere Deutsche, der auch dabei war, Adrian, bei USF. Wir waren beim selben Showcase in Leipzig und da haben uns kennengelernt. Und seitdem in guten Kontakt, weil er ja auch in meiner Conference spielt und alles. Und Und er zum Beispiel war einer von denen, die von Teams gesagt bekommen haben vom Draft, hey, hör zu, das sieht alles sehr, sehr gut aus. Wir können uns vorstellen, dich zu picken im Draft. Und für Leute wie das, auch ein Teammate von mir zum Beispiel, Franzose, für die ist das natürlich doppelt und dreifach bitter, wenn man dann nicht gedraftet wird. Und da ist die Enttäuschung natürlich groß. Und deswegen bin ich relativ froh, dass ich von Anfang an wusste, dass es da eher eng wird für mich. Und dass ich da irgendwie anders reinkommen muss und dass das auch funktionieren wird. Aber mit dem Mindset gehe ich jetzt weiter dieses Jahr und ich muss jetzt keine riesen Enttäuschung mitmachen oder irgendwas. Ich mache einfach mein Ding und dann wird das schon.
Wie stellt man sich denn so einen Draft-Abend vor? Also man kennt ja den Film, also ich weiß nicht, ob du ihn kennst, Draft Day von der NFL. Ist man dann auch so gespannt vorm Handy oder wartet, bis es klingelt, dass dann Kelly Porter oder so anruft und sagt, hey, wir möchten dich? Oder?
Man muss schon sagen, Draft für MLS macht nicht so viel Sinn wie in der NFL. In der NFL ist alles größer, der Draft ist ein Riesen-Event. Es bringt viel, viel mehr Geld ein, als es eigentlich kostet, den Draft zu veranstalten. In der MLS ist es genau andersrum. Und deswegen will die MLS auch eigentlich diesen Draft loswerden, weil es eigentlich keinen Sinn macht, den zu veranstalten. Es wird viel mehr Sinn machen, potenzielle Spieler für Tryouts und so einzuladen. Und das hat sich auch in den letzten Jahren, vor allem jetzt auch mit Covid, hat sich das entwickelt, dass Teams eben so Tryout-Sachen veranstaltet haben. Und ich glaube auch in meinen Augen, also es macht mehr Sinn, das so zu handeln, mehr wie in Europa auch. Trotzdem ist es natürlich ein cooles Erlebnis, so irgendwie auf dieser Liste zu stehen und trotzdem irgendwie gespannt, auch natürlich auf einen Anruf zu warten oder irgendwas. Und es ist dann auch so, dann hat mein Handy geklingelt und mein Coach hat eben gefragt, hey, wie sieht's aus, bla bla bla, hier, da, dort. Und es ist schon ein lustiges Erlebnis. Aber in meinem Hinterkopf, wie gesagt, ist es ja der Draft in der MLS, so wie bei Baseball auch, dass wenn dich ein Team pickt, dass das dann nicht heißt, dass du da einen Vertrag hast. In der NFL bedeutet das ja sofort, wenn dich ein Team pickt, riesen Signing-Bonus, du hast einen garantierten Vertrag für ein paar Jahre und du machst Geld von Anfang an. Und das ist in der MLS eben nicht so, du musst dich dann erst nochmal beweisen, denn im MLS-Draft gepickt zu werden, heißt, du hast ein Tryout mit dem Team in der Preseason. Das ist alles, was es heißt. Du kriegst kein Geld, du kriegst keinen Signing-Bonus, vielleicht die Generation Adidas Kids, die halt normalerweise immer zuerst gepickt werden und alles. Da gibt es zwar wahrscheinlich Signing-Bonuses und alles am Anfang, aber für den Rest gibt es nichts. Und deswegen wusste ich schon, dass selbst wenn ich gepickt werde, dass es noch nicht heißt, dass ich irgendwas erreicht habe. Und das ist auch, glaube ich, wichtig, dass das viele Spieler realisieren, dass es dann erst losgeht praktisch mit hier, ich muss überzeugen.
Aber dass dein Coach dich während des Drafts anruft, ist schon ganz schön fies. Das klingt so ein bisschen wie die Trolle beim NFL-Draft, die dann immer versuchen, die Nummer von einem der Telefone auf den Tischen rauszufinden und dann die potenziellen Draft-Menschen zu nerven.
Das ist, normalerweise ist es so, dass dann jeder, der involviert ist, dein Agent, dein Coach, die sind dann alle am Handy. Und normalerweise ist es dann so, dass auch die Coaches, die MLS-Coaches, deswegen hat ja jeder 1,5 Minuten oder 2 Minuten, um seinen Draft wirklich, seinen Pick reinzusetzen und zu bestätigen. Da gehen die Handys, die gehen absolut wild. Und ich denke mal, dass einer von den Coaches meinen Coach eben angerufen hat und mit ein paar Fragen. Und mein Coach dann gesagt hat, hey, hör zu, bla bla bla, die sind interessiert und was weiß ich. Aber plus International Status und Screen Card. Das ist dann echt lustig, es kommt dann echt. Ich bin jetzt seit 3 Jahren mit meiner Freundin zusammen und sie ist Amerikanerin. Wenn ich rein theoretisch eine Hochzeit oder irgendwas, wenn ich mich verlobt hätte, dann hätte das alles komplett anders ausgesehen, was wirklich wild ist. Wirklich wild. Weil wenn du Green Card Anwärter bist, dann bist du als nationaler Spieler behandelt. Und dann stehen deine Chancen komplett anders in diesem MLS-Draft, was echt, echt interessant ist.
Ja, absolut. Eine Sache ist mir beim Draft schon im letzten Jahr mit aufgefallen. Ist es so, dass man von allen Teams so einen Schal vor sich liegen hat und eine Mütze? Oder bekommt man kurz zuvor nur schnell den Schal und die Mütze von dem Team gereicht, was einen dann draftet?
Es ist so, dass diese Gespräche vor dem Draft schon relativ klar machen, welches Team und welches Team zumindest mal interessiert ist. Es gibt dann immer Überraschungen, aber diejenigen, die 100% wissen, dass sie gedraftet werden, erste Runde, Top 10, es gibt ja dann immer, es gibt immer ein paar Spieler im College, die dann einfach, die einfach komplett überzeugen und wo man dann auch weiß, okay, die werden gedraftet und da sieht alles gut aus, die sind US-Amerikaner oder halt auch Internationale, gibt es auch viele, die einfach in der ersten Runde sofort gedraftet werden, weil sie einfach überzeugen und die wissen dann aber schon, hey, die Teams haben Interesse und was weiß ich und ich bin mir ziemlich sicher, dass, ich weiß es nicht zu 100%, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass für diese Spieler dann eben so ein Paket geschickt wird, wo eine Kappe und ein Schal da sind. Aber man sieht schon, die haben dann alle Teams da liegen, weil sie wissen ja nicht 100%, wer praktisch dann diesen Spieler auch draftet. Es ist lustig, es ist echt irgendwas Cooles auch, hat was Cooles. Vor allem jetzt ist es ja so, dass es von zu Hause alles abgelaufen ist und dass die Spieler dann ihre Zoom-Calls waren und dann mit ihren Eltern und so. Das ist schon cool und ich glaube, dass das ein super Gefühl ist, dann auch zum Beispiel in der ersten Runde in den Top 10 Picks zu sein, das ist schon was Cooles, definitiv.
Du machst jetzt gerade noch deinen Master. Hast ihn da im Dezember fertig und im Januar des nächsten Jahres ist ja dann wieder der Draft. Könntest du dich dann theoretischerweise nochmal anmelden für den Draft oder?
Ja, könnte ich.
Okay, und würdest du das auch machen oder ziehst du das in Erwägung?
Es kommt drauf an, jetzt wie sich dieses Jahr gestaltet. Ich weiß noch nicht 100%, wo mich dieses Jahr hinbringt. Aber falls es darauf auslaufen sollte, dass ich noch die Herbstsaison bei UCF spiele und dass ich meinen Master fertig mache, dann denke ich mal, werde ich das schon nochmal machen. Man muss aber auch überlegen, dass ich mittlerweile dann auch oder dann nächstes Jahr 25 bin und wenn sich da nichts dran ändert an meinem Nationalitätsstatus, denke ich, wird da auch nicht viel draus werden. Wenn dann wird es außerhalb des Drafts, denke ich, passieren, entweder im Sommer oder dann im Winter, falls Tryouts und so wieder erlaubt sind mit Covid oder falls es wieder ein bisschen einfacher wird, denke ich, wird das mehr Sinn machen. Aber trotzdem würde ich mich natürlich freuen, wenn ich nochmal im Draft dabei sein könnte und wenn dann vielleicht auch eventuell dann das Telefon klingelt, das wäre schon cool.
Wenn du in der MLS die Kaderregelung kennst du ja und wenn du da eine ändern könntest, welche wäre es?
International Spots. macht in meinen Augen einfach keinen Sinn, weil du Qualität wirklich nicht als Nummer 1 sehen kannst. Und es ist schon auch klar, dass wenn du diese International Rule aufhebst, dass dann Teams außerhalb der USA nach Spielern suchen. Aber das Problem ist, dass einfach die Jugendförderung in den USA einfach geändert werden muss. Es ist, dieses Land könnte so viele gute Fußballer produzieren. Das Problem ist einfach, dass die Top-Athleten in jungen Jahren entweder zu Football, Basketball oder Baseball gehen. Und das ist eben das Riesenproblem in den USA, ist, dass Fußball einfach Nummer 4 ist. Und das größte Talent, das größte zumindest mal körperliche Talent, geht nicht an Fußball. In den meisten Fällen. Und deshalb, wenn der Sport an sich wachsen würde, dann wird auch die Jugendförderung nach oben gehen. Und das Ding ist, dass im Moment, so wie es gestaltet wird, ich glaube, der Trend geht dahin, dass die International Sports irgendwann aufgehoben werden. Und dass auch die Jugendförderung und dass der Sport definitiv erst einmal Baseball überholen wird an TV-Geldern und was weiß ich. Aber das dauert noch ein paar Jahre, glaube ich.
Und hast du auch in den USA oder speziell in der MLS ein Lieblingsteam?
Ich hab viel mit Orlando City trainiert in meinen ersten 2 Jahren hier. Und das Team an sich finde ich cool und alles. Aber ich glaube, mein Lieblingsteam ist LA Galaxy. War einfach, sie macht am meisten Spaß zuzuschauen, finde ich.
Okay. Die hatten ja sehr erfolgreiche Jahre zuletzt.
Ja, vor allem auch vor allem mit dem Derby jetzt, finde ich, in LA hat irgendwie was, weißt, und auch viel dieser südamerikanische Einfluss Finde ich einfach cool, dass dieser Einfluss eben auch viel für den Fußball in den USA tut. Und ich merke einfach, dass da viel mehr Interesse besteht mittlerweile, als wo ich hergekommen bin. 3, 4 Jahre. Und das ist ein Riesenunterschied. Und deswegen weiß ich auch, dass es in 5 bis 10 Jahren wird die MLS definitiv sehr viel wachsen.
Oder sind wir uns auch sicher?
Da sind
Ja,
wir
und
uns auch sicher.
das war auch einer der Gründe, warum ich rübergekommen bin eigentlich, war, dass ich in diese Wachstumsphase einfach einsteigen wollte. Und dass das, glaube ich, auch ganz cool sich das hat sich alles ganz cool angehört und ich hoffe auch, dass das immer noch klappt. Aber da muss man jetzt mal gucken, wie sich das nächste Jahr entwickelt.
Ja, also wenn ich ein bisschen mehr Talent hätte, wäre ich da auch sofort rüber. Aber das hat mir Gott nicht gegeben.
Ja, es ist, pass auf, ein Ding, was ich gelernt habe über die Jahre, ist, dass Talent ist wirklich nicht alles. Du brauchst ein bisschen Talent, aber viel ist einfach Arbeit und dass du dein Zeug reinsteckst, also alles, was du hast. Aber zur selben Zeit sind auch so viele Dinge dabei, die du nicht kontrollieren kannst. Weißt, wenn du 12 Jahre alt bist und dich jemand sieht auf dem Platz und du hast ein super Spiel und der bringt dich dann in ein Nachwuchsleistungszentrum irgendwo und du hast 8 Jahre, dich auszubilden mit professioneller Hilfe, dann ist Talent nicht der ausschlaggebende Faktor, das sage ich dir ganz ehrlich. Ich habe so viele Spieler gesehen, die Riesentalente waren und aus denen nichts geworden ist. Und so viele Spieler, die nicht das Riesentalent waren und trotzdem an sich gearbeitet haben und dann auf den einen guten Moment gewartet haben und dann ist es passiert oder ist es nicht passiert. Und es ist einfach, im Fußball ist so viel, dass du nicht kontrollieren kannst und so viel, dass du kontrollieren kannst. Und solange du einfach dein Ding machst und auf den richtigen Moment wartest, der kann passieren oder der kann nicht passieren. Und der kann früher passieren oder später oder was weiß ich. Aber es ist definitiv was, wo man dran denken muss als Fußballer und auch überall anders im Leben, finde ich.
Ich glaube, Daniel, Vincent und ich müssen jetzt trainieren gehen.
Es hat
Das
die
auf alle Fälle.
letzten 22 Jahre nicht geholfen, es hilft auch jetzt nichts mehr.
Ja, bei euch zum Beispiel auch, das ist egal wo im Leben, bei euch zum Beispiel auch mit eurem Podcast jetzt, da ist eine gute Chance, dass das in 5 Jahren komplett durch die Decke geht, weil die MLS eben am Wachsen ist. Das kann auch sein, dass es irgendwie nichts wird. Weißt, es ist alles, aber ihr müsst trotzdem eure Arbeit reinstecken und vielleicht kommt dieser eine Moment, wo es komplett abgeht für euch. Und das wünsche ich euch allen, wirklich. Und dann kann ich irgendwann mal sagen, hey, ich war bei dem Podcast.
Das stimmt.
Und wir können nächstes Jahr sagen, wenn du dann in der MLS unterschreibst, dass du schon mal bei uns warst und wir dich schon viel früher kennengelernt haben.
Genau, das ist. Ich werde alles dafür tun auf jeden Fall. Und ich weiß, dass ihr alles dafür tun werdet, dass euer Podcast wächst. Das ist alles immer ein bisschen abhängig von Außenfaktoren.
Absolut. Vielen Dank für die netten Worte.
Ja, danke, danke.
Nee, ich finde es super. Ich finde es echt cool,
Ja.
dass es auch in Deutschland so ein bisschen, ich würde jetzt nicht sagen anfängt, weil es war ja schon da, dieses Interesse an der MLS, aber dass es wächst einfach. Und das hat die Liga auch verdient und vor allem eben wegen dem Wachstum. Und man muss berücksichtigen, dass das Level natürlich hier drüben nicht so hoch ist wie in Deutschland oder in anderen europäischen Ligen, aber dass das Potenzial für das Wachstum und das Potenzial für das Level, das in Europa ist, definitiv da ist. Und das finde ich cool, dass das auch andere Leute realisieren.
Absolut.
Absolut. Die MLS ist unsere Leidenschaft. Deswegen werden wir dich in den nächsten Monaten definitiv auch beobachten. Und ja, wir hoffen oder wir wünschen dir auf jeden Fall sehr, sehr viel Erfolg. Und vielleicht hören wir uns dann ja in einem Jahr mit ganz positiven Nachrichten nochmal wieder.
Alles klar. Freut.
Vielen Dank für deine Zeit heute.
Ja,
Und
vielen
für
Dank.
die offenen, ehrlichen Antworten.
Natürlich.
Und dann ja, viel Erfolg in der Saison.
Vielen, vielen Dank. Euch viel Erfolg mit dem Podcast und ja, ich werde euch auch weiterverfolgen auf jeden Fall.
Vielen
Super.
Dank. Perfekt.
Wunderbar. Dann machen wir auch jetzt noch eine kurze Pause und hören uns dann gleich wieder weiter in der Runde, wo wir noch über die anderen MLF Drafts reden, nämlich diejenigen, die dann am Ende gepickt wurden und auch diejenigen, die vielleicht nicht gepickt wurden. Also bleibt dran, bis gleich beim MLS Podcast auf meinsportpodcast.de.
Eins.
Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe
Liebe
Anne.
Anne, Happy
Happy
Birthday
Birthday to
to you.
you.
Vielen Dank, sehr schönes Ständchen.
Darf man das überhaupt reinschneiden?
Es ist ja selbst gesungen. Und ich glaube, das hat keinen, da gibt es keine Rechte drauf. Habt ihr sehr schön gemacht, vielen Dank.
Danke. Ja, wünsche dir alles Liebe zum Geburtstag, Anne.
Dankeschön.
Hoffentlich. Ich weiß nicht, ob Vincent da der gleichen Meinung ist.
Ja, ich wünsche dir auch einen sehr schönen Geburtstag. Restgeburtstag noch.
Naja, Tyler Adams hat heute getroffen, von daher ist das auf jeden Fall, war schon ein sehr cooles Geburtstagsgeschenk. Aber es gab welche, die hatten nicht so eine sehr gute Woche und es gab welche, die hatten eine sehr, sehr gute Woche. Wir müssen mich noch zum MLS-Draft kommen. Will jemand anfangen?
Ja, ich kann anfangen. Ja, was auffällt, die ganzen Top-Picks sind wie immer gleich ganz am Anfang gedraftet worden.
Die Top-Picks sind am Anfang gedraftet. Das ist eine hervorragende Feststellung.
Stimmt. Das ist eins, das ist ja der Goggle der Woche. So. Ich nehme es auf mich. Auf alle Fälle war einer der gehyptesten Picks Philipp Majaka, der allerdings nur als Nummer 3 gepickt wurde von den Colorado Rapids. Der kommt meines Wissens nach aus Kenia, meine ich, ist zentraler Mittelfeldspieler und im Highlight-Video sah man schon, dass er sich wirklich reinhängt und auch echt starke Todespässe spielen kann. Auf den darf man auf alle Fälle sehr gespannt sein. Da bin ich auch sehr gespannt, auf was wie er sich entwickelt. Vor allem, weil das mal wieder ein Pick ist, der mehr im zentralen Mittelfeld unterwegs ist und kein Stürmer. Sonst auch noch der Nummer 1 Pick war dann Daniel Pereira, der vom neuen Team Austin FC gepickt wurde, die ja als erstes picken durften. Da muss ich ehrlich sagen, mit ihm habe ich mich jetzt noch nicht so befasst. Einer von euch ein bisschen mehr.
Ja, also der ist auf jeden Fall, glaube ich, keine schlechte Wahl. Ja, kommt von der Virginia Tech. Ist, ja, Osten kann nicht viel falsch machen in dem Fall. Das ist auf jeden Fall ein guter Spieler. Einziger Punkt ist natürlich, er braucht einen International Slot. Darüber haben wir ja vorhin mit Yannick schon gesprochen. Aber ich gehe davon aus, dass sie da noch welche haben. Und ansonsten, der ist nicht viel Risiko bei. Sie brauchen natürlich noch jemanden, gerade fürs offensive Mittelfeld. Dann kann man sich so einen jungen Spieler holen, der ist erst 20 Jahre jung. Von daher, ja, finde ich, ist gar nicht so schlecht, aber ich hätte auch eher gedacht, dass es andere werden.
Was auch sehr interessant ist, wenn man schon beim International Slot wieder sind, alle die ersten drei Picks allesamt sind eben Internationals. Die Nummer 2 war Calvin Harris, der ist Engländer und wie Anne festgestellt hat vorhin, auch die Hongkong-Flagge ist dort mit drauf. Heißt es dann Hongkonese oder wie heißen die denn über? Oh Gott, das ist interessant. Ja, vielleicht wisst ihr das.
Ich dachte,
Und
Calvin
dann
Harris ist
eben
der
Philipp
Schotte.
Majaka aus Kenia und glaube Dani Pereira kommt aus Venezuela. Also das ist ganz interessant. Harris ist Stürmer. Der ist auch einer der Spieler, auf die ich sehr gespannt bin, weil der hat echt gute Stats auch. Und ich glaube sogar, dass das so eine Art Daryl Dike werden kann, der schon im ersten Jahr ziemlich schnell durchstarten kann und ziemlich im großen Stile. Die Anlagen hat er, das Potenzial auch, ist bloß die Frage, wie Cincinnati ihn einsetzt und wie sie es umsetzen. Ja, dazu müssten sie ein bisschen offensiver spielen als letzte Saison.
Und zu Harris kann man noch sagen, der Junge hat schon durchaus Profi-Erfahrung gemacht, nämlich in Neuseeland. Dort hat er in der ersten Liga gespielt für Phoenix und ist erst 2019 dann in die USA gewechselt, ans College. Und ja, jetzt schon nach, naja, 2 Jahren. Also ich gehe davon aus, er hat seinen Uni-Abschluss noch nicht ganz fertig. Aber das ist auch kein Problem, weil die MLS-Teams sowas auch mit unterstützen. Er ist auch erst 20 Jahre jung. Und das ist auf jeden Fall ein Spieler mit sehr, sehr viel Potenzial. Das größte Problem, was ich ehrlich gesagt sehe, ist, dass Cincy gar nicht mehr so viele International Slots haben dürfte. Und dann draften sich jemanden, der nicht definitiv, aber der wahrscheinlich einen International Slot benötigen wird.
Die würden da entweder noch abbauen oder er wird irgendwie Teil eines Tauschgeschäftes. Das kann natürlich auch noch sein. Was auch, ich glaube, in Neuseeland hat er für Wellington Phoenix, aber für die U23 gespielt. In der ersten neuseeländischen Liga.
Genau.
Weil das erste Team in Wellington Phoenix spielt ja in der australischen A-League. Und da hat er nicht gespielt.
Nee,
Das
genau, er
ist
hat in
nicht
Neuseeland
das
gespielt.
Neuseeland, ja. Ja, sonst die nächsten Picks. Also ich hab jetzt noch zwei in den Top 10, die ich ein bisschen mehr noch beobachtet habe. Wollen wir nach der Reihe gehen oder soll ich schnell die zwei noch
Mach
sagen? Wie
erstmal
wollen wir es
deine
machen? Bleib
zwei
die
und dann
überlassen.
können wir.
Okay. Also da habe ich noch einmal den Verteidiger, die Nummer 6, Evan Barlow, der von Houston gepickt wurde. Houston hat, glaube ich, mit Colorado den Pick getauscht. Colorado ist ja dann auf 3 dran gewesen, wo eigentlich Houston platziert war. Er hat in Washington gespielt und war eigentlich da hinten echt eine Bank drin. Das ist ein richtig starker Innenverteidiger, den ich auch, wenn seine Entwicklung soweit alles klappt oder optimal verläuft, eigentlich auch Anlagen hat, ein Nationalspieler zu werden, finde ich. Ich finde ihn richtig stark hinten. Er ist auch ein etwas größerer Spieler, was für ein IV immer wieder gut ist. Und ja, auf alle Fälle hat er gute Tacklings gehabt in seinem Highlight-Video. Ich bin jetzt auch keiner, der College-Fußball verfolgt wie so ein Nerd. Deswegen beziehe ich jetzt meistens nur auf mein Highlights-Video und den Statistiken. Und dann war noch die Nummer 9, die von den Vancouver Whitecaps gepickt wurde, David Egbo, der bei den Akron Sips gespielt hat, wo auch Ben Lund damals ja, gespielt hat. Ist ein Stürmer, auch ein bulliger Stürmer, ein wuseliger, bulliger Stürmer, was eine interessante Kombi ist, finde ich. Und der auch bei Akron eine sehr starke Statistik, ich weiß die jetzt leider nicht mehr auswendig, ich weiß aber, dass er ziemlich viele Tore gemacht hat und auch einen sehr großen Anteil daran hatte, dass Akron einigermaßen gut abgeschnitten hat in den letzten Jahren. Oder ziemlich gut, die sind ja auch immer sehr weit oben dabei. Da könnte die, könnt, er könnte die Whitecaps eventuell auch ein bisschen aus der Krise ballern. Ja, genau.
Mir ist ein anderer Spieler noch aufgefallen, aber nicht unbedingt wegen seiner Leistungen, sondern wer sich den Draft angesehen hat, der wird es vielleicht gesehen haben. Der Spieler ist von Real Salt Lake gedraftet worden und seine Reaktion war ein bisschen, nennen wir es mal special. Ich rede über Brett Helsley, der auf Platz 7 gedraftet wurde. Und er wirkte ehrlich gesagt, vielleicht ist er auch einfach nur ein sehr introvertierter Typ, aber er wirkte nicht so richtig zufrieden irgendwie, während sein Papa ziemlich stolz war. Er hat sich auf jeden Fall gefreut. Ansonsten, ja, auch bei Brad, der sich sehr sonderbar schreibt, ganz klassische US-Karriere eigentlich, hat ja an der Highschool gespielt. Obwohl er auch schon bei Lawton SC gespielt hat. Also er hat schon durchaus ein bisschen Erfahrung mit. Ist 22 und ja, ein rechter Verteidiger. Mal gucken, ob beide da so zusammenkommen werden, wie man könnte.
Was ich auch noch interessant finde, ist die Nummer 14, Anne. Die habt ihr ja, glaube ich, auf Box to Box gepostet. Von LAFC, Daniel Trejo. Ich weiß nicht, war der Tweet von dir oder von Shadow?
Der war von Shadow.
Der war von Shadow. Ja, ganz interessant, denn es gibt ja einen gleichnamigen Schauspieler und der hat dann auch gleich mal eine Videogrußbotschaft dagelassen. Über den Spieler, also über den Fußballspieler selber, kann ich jetzt wenig sagen. Aber das ist auch noch eine ganz interessante Anekdote. Die Nummer 15, Nicky Hernandez, ist vielleicht auch interessant von Dallas. Der war schon davor bei North Texas eigentlich unter Vertrag, war dann nebenbei noch auf der Uni und dann hat ihn Dallas gleich gedraftet, weil er eh schon in den eigenen Reihen war. Das ist auch ganz interessant und vor allem, weil Dallas diesen Pick von Colorado hat und der war auch Teil eines Tauschhandels oder einen Trades mit Michael Barrios, der ja von Dallas zu Colorado gewechselt ist. Von dem her müssen sie schon viel auf Nicky Hernandez halten, dass der auch Teil eines solches Trades ist, weil Michael Barrios war schon ein starker Spieler eigentlich für Dallas. Also da kann man davon ausgehen, dass die auf den setzen, wobei Dallas ja eh für Jugendspieler eine sehr gute Adresse ist.
Für mich persönlich gab es ein Team, was meiner Meinung nach sehr, sehr clevere Picks gemacht hat und wo ich schon mir vorstellen kann, dass aus zumindest aus den Picks der ersten Runde durchaus was werden kann. Und das war nämlich Minnesota, die sich zuerst Justin McMaster gedraftet haben.
Masterclass.
Genau, er ist definitiv die Masterclass, denn er stammt aus der Akademie von Philly, hat bereits USL-Erfahrung, also USL Championship sogar, und wird aktuell mit einem Marktwert von 25.000 eingeschätzt. Das ist natürlich noch nicht besonders hoch, aber der Junge hat schon durchaus Erfahrung, ist erst 21 Jahre jung, ein rechter Stürmer, und das war meiner Meinung nach ein sehr, sehr, eine sehr, sehr clevere Wahl. Direkt danach haben sie sich nochmal die Möglichkeit geholt, draften zu dürfen. Da hatten sie mit Toronto getradet. Bei Toronto ist man davon ausgegangen, dass die, also da wusste man im Prinzip schon, welchen Spieler sie sich holen werden. Aber Toronto hat sich weiter nach hinten draften lassen. Und da hat Minnesota sich einen Verteidiger geholt. Und, oh, Kibukchi. Er hat einen sehr, sehr speziellen Namen, aber Sepp hat mit mir und Darko zusammen den Draft gesehen und er war sehr, sehr begeistert, was ich verstehe. Und seine Beschreibung zu Nabi war: Das ist ein Tier. Und genau das kann man auch sagen. Das ist ein Tier von Verteidiger, der an der oder der bei UC Davis gespielt hat und so einige Preise mit abgestaubt hat. Ich glaube, da hat sich Minnesota tatsächlich einen guten Spieler geholt. Vielleicht braucht er noch ein paar Jahre USL-Erfahrung, das könnte durchaus sein. Aber auf kurz oder lang, denke ich, wird das ein Spieler sein, den man später in der MLS mitsehen kann.
Wie alt ist er?
21 ist er erst.
Okay,
Okay.
21 ist ein gutes Alter, vor allem dafür und nicht vergessen, dass Minnesota einfach eine hervorragende Defensive hat. Und wenn du denn da deinen Platz hast, dann klar, dann bist du super als Verteidiger. Und B, er wird, denke ich, auch sehr viel von den anderen Verteidigern in Minnesota profitieren und auch davon ihn lernen. Und wie gesagt, wenn er dann ein, zwei Jahre USL spielt, dann spielt er halt ein, zwei Jahre USL. Dann ist er 23 und ist dann Innenverteidiger bei Minnesota.
Ich denke mal, sie werden ihn als Ersatz für Opara geholt haben, der ja auch nicht jünger wird. Der wird vielleicht noch ein, zwei Jährchen spielen und dann wird er sozusagen seine Rolle einnehmen. Ich habe jetzt Nabi nicht gesehen, so spielerisch, aber ich könnte mir jetzt von der Beschreibung vorstellen, dass er ziemlich ähnlich ist wie ein Opara, der ja auch ein Top-IV ist, auch eine Bank eigentlich hinten drin ist, auch offensiv mit seinem Schädel. Von dem her, ja, ist ganz sportlich. Aber neben Minnesota würde ich auch noch eine der Top-Gewinner der Teams aus dem Draft, würde ich noch DC United dazu zählen, die mit Pick 4 und 5 auch zwei gute Spieler geholt haben. Einmal von Clemson, Kimani Smith und von Wake Forest Michael DeShields. Smith ist Stürmer, glaube ich, oder offensiver Spieler und DeShields ist Innenverteidiger, was auch zwei richtig starke Spieler sind. Ich habe die Spiele jetzt nicht genau angeguckt, aber ich habe das so gelesen von den ganzen MLS, wie sagt man, Experten, die alle meinten, dass DC United neben Minnesota eben eins der Gewinnerteams ist vom Draft.
Bei die Shields kann man tatsächlich auch davon ausgehen, ich vermute, das wird einer von den Spielern sein, die man sehr bald in der MLS sehen könnte, wenn da nichts schief läuft. Einfach weil der, zumindest wenn man sich so seine Highlight-Videos ansieht, hat der einiges an Potenzial. Er hat jetzt bisher noch keine wirkliche Erfahrung in der höherklassigen Liga. Hat halt vor allem Uni-Fußball gespielt. Zwischenzeitlich war er bei Baltimore Celtic. Aber ja, so ich glaube, von der Veranlagung her ist das durchaus ein Spieler mit viel Potenzial, den man dann irgendwann sehen wird. Und auch bei Smith, der am College ja, so einige Akzente gesetzt hat, würde ich behaupten. Mehrfach Player of the Week und auch Team oder im Team of the Week war. Und ja, so, ja, doch so ein bisschen was, so ein paar Titel einkassiert hat. Er war 4 Jahre in Clemson, dürfte also mit seinem Uni-Abschluss schon fertig sein, ist 22 Jahre jung. Ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher, ob er die amerikanische Staatsbürgerschaft hat. Wenn nein, könnte das eventuell der einzige Grund sein, warum man ihn nicht bei DC United zieht, weil auch da dürften die International Slots begrenzt sein. Nee, er scheint keine amerikanische Staatsbürgerschaft mitzuhaben. Abwarten, ob wir ihn tatsächlich dann sehen werden. Weiteres zum Draft hört ihr nach einer kurzen Pause. Dort hört ihr dann auch noch einiges zu schmerzhaften Transfers, zu einer Logoänderung und noch weiteren Transfers, die vielleicht ganz gut waren, vielleicht aber auch nicht. Also, bis gleich beim MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de. Willkommen zurück beim MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de und weiter geht es mit dem MLS-Draft.
Was ich auch fand, persönlich, der Draft war auch ein Draft mit guten und lustigen Namen.
Es gibt nur einen mit einem wirklich richtig coolen Namen. Den haben sich die Red Bulls geholt.
Das stimmt, der konnte.
Was?
Was? Ja, auf alle Fälle, was mir so im ersten Blick einfällt, gerade so sehe, wenn ich die Liste angucke. Also der Name an sich ist jetzt nichts Besonderes, außer dass er deutsch klingt, nämlich Freddy Kleemann oder Kleemann. Was aber lustig dabei ist, ist, dass der eben von Austin gepickt wurde und dieses Logo halt auch noch so grün ist und dieser Nachname einfach perfekt zu dem grünen Logo passt. Was sonst noch ganz lustig ist, war von Houston ein Torhüter namens Andrew Pannenberg, was jetzt nicht so der beste Name für einen Torhüter ist, meiner Meinung nach. Klingt schon ein bisschen nach Panne. Welchen Red Bull Transfer sage ich schon, Trade meinst du? Trade,
Luther
Draft, okay.
Archimede oder
Den
Archimede,
Luther.
gleich in der ersten Runde von Syracuse gedraftet, 21-Jähriger, der vielleicht durchaus auch ja, Potenzial haben könnte. Er hat mich beispielsweise schon mal CONCACAF Nations League gespielt und auch CONCACAF U20 Championship. Aber auch da muss man sich das natürlich genauer ansehen, weil auch er hat keine amerikanische Staatsbürgerschaft. Das heißt, da geht es um den International Slot und da sind die Red Bulls immer sehr klamm. Ich gehe davon aus, dass sie ihn ins USL-Team stecken werden. Aber so wie sich zuletzt die Stürmer der Red Bulls angestellt haben, gefühlt haben die Verteidiger ja mehr Tore geschossen als alle Stürmer zusammen, könnte er vielleicht perspektivisch dann doch irgendwann mit dazustoßen.
Ja, was auch noch vielleicht ganz interessant ist, ist, dass auch ein Brüderpaar gedraftet wurde zu zwei verschiedenen Vereinen. Einmal Matt DeRosa zu Toronto und dann gab es noch Ben DeRosa, der zu New York City ist.
Das
Ich glaube, Matt DeRosa war ja, wie du vorhin schon erwähnt hast, glaube ein ziemlich vorhersehbarer
genau, das wusste im
Pick.
Prinzip
Ja.
jeder schon, dass Toronto sich Matt DeRosa holen würde. Und ich fand das irgendwie krass zu sehen. Also, die beiden sind nicht nur Brüder, sondern es sind auch Zwillinge. Und das war irgendwie merkwürdig zu sehen, wenn dann der eine Spieler gedraftet wird, was natürlich in dem Moment nur möglich ist, weil du in dem Moment ja nur einen Spieler draften kannst. Aber der andere halt daneben sitzen muss und der musste bis zur, ich glaube, zweiten oder dritten Runde warten.
Zweite Runde war das, die Nummer 17 in Runde
Und geht
2.
dann zum New York City FC. Das ist natürlich, ja, wie hoch sind seine Chancen da tatsächlich dann? Also er wird mit großer Sicherheit, wenn überhaupt, in der USL unterwegs sein, während sein Bruder vielleicht sogar schon eine Chance auf die MLS haben könnte, weil Toronto sehr, sehr interessiert an ihm war und sich auch sehr sicher war, dass sie ihn bekommen würden. Deswegen haben sie nochmal nach unten gedraftet oder getradet. Mal gucken. Ist ein bisschen blöd, finde ich, für den anderen Bruder, also für Ben.
Ben. Ja, mal schauen. Aber vielleicht überzeugt er ja und New York City, ja, holt ihn dann in die Stammelf. Was war noch? Genau, war ja, was noch vielleicht ganz interessant war, war eben von Nashville der Torhüter Tor Saunders, was ein sehr interessanter Vorname ist, meiner Meinung nach, für einen Torhüter.
Ja, und auch der Nachname, er wird fast so ähnlich geschrieben wie Seattle Sounders, nur mit einem A. Und tatsächlich stammt er auch aus der Jugendakademie von den Sounders. Und also ich verstehe gar nicht, warum die Sounders ihn nicht gedraftet haben, weil, also wenn es einen Spieler gibt,
naja,
der
wir haben
perfekt.
Uns für TJ Bush entschieden.
Ja, aber also der ist ein Spieler, der passt ja perfekt einfach. Der, sein Vorname ist der Name seiner Position und der Nachname, also noch besser hätte man es ja nicht haben können.
Das ist, na, ich bin da ganz bei euch, aber ich meine, letzten Endes hätten sie beide nicht zwingend draften müssen, beide Torhüter. Da kenne ich jemanden, der genauso hervorragend ist.
Da, ich weiß, was du hinaus möchtest.
Aber interessant ist, es gibt ja Fabian Nürnberger, heißt er, glaube ich, ist ja Nürnberger und spielt beim Club. Also, kleine interessante Randnotiz.
Und noch kurz die Deutschen noch zu erwähnen, neben eben Yannick Oertel. Es sind leider keine Deutschen im Draft drangekommen. Ich glaube, das erste Mal seit 2013. Die anderen zwei, die noch dabei waren, waren eben auch, wie Yannick schon erwähnt, der Adrian Billhardt von, glaube ich, SF Florida spielt er. Und dann noch Felix Melzer, der bei Connecticut Huskies gespielt hat. Da war es leider nichts. Ich glaube, der Cousin von Christian Pulisic war auch dabei.
Genau.
Will Pulisic, genau. Er ist Torhüter bei den Duke Blue Devils, ist aber auch nicht gedraftet worden, genau. Ja,
zu Will Pulisic könnte man noch sagen, 22 Jahre jung, er ist ein halbes Jahr älter als Christian Pulisic und ist natürlich damals auch mit, also 2016 ist er zu Dortmund gegangen und hat dort in der Jugendakademie oder im Jugendbereich auch gespielt, vor allem für die U19. Danach ist er dann 2017 zurück in die USA gegangen, ans College, hat sich in der spielenfreien Zeit hat er regelmäßig bei North Carolina FC für die U23 gespielt. Ich gehe eigentlich fast davon aus, dass das kein Spieler ist, der jetzt seine Karriere beenden wird, sondern ich vermute ehrlich gesagt, wir werden ihn irgendwo in der USL, vielleicht nicht unbedingt in der USL Championship, aber wir werden ihn irgendwo in der USL wiederfinden. Er hatte auch US-Nationalteam Erfahrung, zumindest bis zur U19. Das ist auf jeden Fall kein schlechter und der wird seine Position noch finden und natürlich hilft vielleicht auch der Name so ein bisschen mit. Aber ja, das hat mich auch so ein bisschen, also minimalst überrascht, dass er nicht gedraftet wurde, aber klar, das hat Yannick von ja auch schon gesagt, in diesem Jahr war jetzt halt kein großer Bedarf an Torhütern. Gefühlt waren 90% aller Spieler Stürmer.
Also, ja, gibt's sonst noch was zum Draft?
Ich fand ihn sehr unspektakulär. Es ist immer ganz witzig zu sehen, wenn man dann den Blick ins Wohnzimmer bekommt, wie einige sich dann freuen, bei anderen, wie halt bei dem Brad, hat man dann schon auch gesehen, dass da vielleicht nicht hundertprozentige Zufriedenheit mit bei war. Oder seine Körpersprache hat einfach eine Fehlinterpretation geboten. Aber ansonsten, ich gehe ehrlich gesagt davon aus, dass aus diesem Jahr wir nicht so viele Spieler viel in der MLS sehen werden. Die meisten, wenn überhaupt, werden in der USL unterwegs sein und da so langsam ihre Spielerfahrung sammeln. Aber man merkt wirklich nach und nach, der Draft hat kaum noch irgendeine Priorität. Bei den Rapids sehe ich, die haben einfach vor allem für das USL-Team gedraftet. Da gibt es wahrscheinlich kein Interesse groß am MLS-Team. Und mal abwarten. Habt ihr sonst noch was?
Mir
fällt gerade nichts ein.
Oh.
Ja, stimmt. Da könnte man noch.
Wir müssen über den einen Transfer reden.
Ja, und zwar haben die Sounders auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Das kann ich ja kurz sagen. Und zwar haben sie Joao Paulo fest verpflichtet. Er war ja bislang nur ausgeliehen. Nun ist er offiziell in Seattle. Ablösesumme weiß ich jetzt gerade nicht. Und dann gab es noch einen Abgang per
Daniel nicht weinen. Ganz, ganz stark bleiben.
Sollen wir es sagen?
Setz dich hin. Schnauf tief durch.
Ey, ich kann das nicht.
Das ist, wir haben sehr, sehr lange mit ihm darüber reden müssen, ob er darüber sprechen kann. Das tut sehr, sehr weh. Ich kann das total verstehen.
Okay. Ich bin bereit.
Okay.
Und zwar, es gab ja schon Gerüchte, dass ein Anwärter für den Most Valuable Player eventuell den Schritt in die oder auf die Insel wagt, und zwar nach Wales. Jetzt fragen sich sicherlich viele: Wales, Swansea, Jordan Morris. Ja, also Jordan Morris wechselt bis zum Saisonende per Laie zum walisischen Zweitligisten, spielen in der zweiten Liga halt von Großbritannien, keine Ahnung, wie die heißt. Vincent?
Championship.
Championship, danke. Und mal sehen, was er kann. Ich meine jetzt, sie haben eine Kaufoption, die greift, wenn sie aufsteigen. Ich habe jetzt aber nicht die Details oder das Kleingedruckte durchgelesen. Mich freut es für ihn, dass er den Schritt geschafft hat in die oder in einer der Top-Ligen oder Top-Länder. Und ja, für Seattle ist es ein großer Verlust, keine Frage. Aber ich bin halt zuversichtlich, dass wir da gute Qualität in den Jugendabteilungen haben und die auch nachrücken werden. Leider muss man ja sagen, gibt es noch einen zweiten Abgang von Seattle. Und zwar ist unser Sportdirektor, hat das Schiff verlassen und ist nun offiziell Sportdirektor von Inter Miami. Also sozusagen Beckhams rechte Hand. Ich finde es auch traurig eigentlich. Aber ich meine, er kommt aus der Region, soweit ich weiß. Von daher passt es. Und dann, was mich am meisten schockiert hat. Also, Morris Abgang ist jetzt mal hingestellt. Und zwar gibt es in einem Videospiel, und zwar Fortnite, gibt es jetzt nun offiziell Skins von unter anderem den Seattle Sounders. Und natürlich noch, als wäre es nicht schon straff genug für mich als Fan der Sounders. Nein, man muss auch noch eine FC Schalke 04 damit einbringen. Ich bin durch.
Mein Beileid.
Ich bin durch. Vincent, in meinem Du.
Ja, ich kann noch ein paar Transferchen kurz nennen. Jesus Murillo wechselt zu LAFC von Kolumbien. Er war letzte Saison schon ausgeliehen. Ich glaube, Medellin hat er gespielt. Jetzt ist er fest dort. Dann Alex Söyberg, der IV von DC United, wechselt in die Championship zu San Antonio. Dann gab es noch Brandon Austin. Ist ein junger Keeper, der von Tottenham zu Orlando wechselt. Erstmal per Laie. Ich denke mal als zweiter Keeper, denn ja, Rowe ist nicht dessen würdig.
Ich dachte, sie nehmen künftig Schlegel als Keeper.
Ja, und er zweiter. Und Galese wird Elfmeterschütze. Also, ja. Irgendwie so, keine Ahnung. Ja, kompliziertes Torhüterspiel in Orlando, wir sehen schon. Dann die Earthquakes leihen Javier Lopez von den Chivas aus. Er hat auch schon unter Almeida bei den Chivas gespielt. Das heißt, es gibt ein kleines Wiedersehen. Laie mit Kaufoption, glaube ich. Aber da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher mit der Kaufoption. Das ist ein offensiver Mittelfeldspieler. Dann Alexander Büttner verlässt nach einer Saison die Refs wieder Richtung Limassol nach Zypern. Oder das ist doch Zypern, ich glaube schon. Auch Andrew Wooden verlässt Philadelphia und wechselt nach Österreich zu Admira Mölding. Ja, dann für Anne noch was Schmerzhaftes mit Tim Parker, der die Red Bulls verlässt Richtung Houston.
Ja.
Ich hoffe, du kommst da jetzt gerade nicht zu den Tränen
nahe. Bei Instagram sieht man, dass er gerade seine Wohnung verkauft und auch sein Inventar in der Wohnung. Ist schon ganz interessant zu sehen, wie so eine Wohnung aussieht.
Schlag zu. Da haben wir neuen Podcast-Zimmer direkt an der Liga. Ja, dann die Timbers haben noch Felipe Mora fest verpflichtet, der war auch nur ausgeliehen. Die Red Bulls haben auch Andres Reyes verpflichtet von Atletico Nacional. Der war aber schon an Miami letzte Saison ausgeliehen. Die Sounders verlässt auch Roman Torres Richtung Costa Rica. Und Maximiliano Urruti wechselt von Montreal zu Houston. Und haben wir schon das neue Montreal-Logo besprochen eigentlich?
Ich will ganz kurz was zu Houston sagen. Ja. Houston hat ganz schön gut zugegriffen auf dem Transfermarkt.
Oh ja.
Das kann eine interessante Saison für Houston werden.
Absolut. Also Houston und Austin, die zwei Texaner, die haben da schon eine starke Kaderplanung hinter sich bis jetzt. Ja, genau. Das Montreal-Logo, haben wir das schon besprochen? Weiß ich gerade gar nicht.
Ich weiß es auch nicht mehr genau.
Ja, wenn ich es schnell... Es ist, das neue Logo ist jetzt kreisförmig. In der Mitte ist eine Schneeflocke, soll das darstellen, in Silber. Der Hintergrund ist schwarz und außenrum ist ein dunkelblauer Rand. Und im schwarzen Hintergrund steht dann noch im Kreis Club de Foot Montreal. Das spricht man wahrscheinlich Französisch aus, das kann ich leider nicht. Und dasselbe steht dann kopfüber auch nochmal um die Schneeflocke rum. Und der Verein heißt nicht mehr Montreal Impact, sondern Montreal CF. Also, Club de Football sozusagen. Genau. Meiner Meinung nach ist es ein sehr hübsches Logo. Ich mag es eigentlich. Es ist nicht sehr geil oder so, aber es ist ganz hübsch und ansehnlich. Ich glaube, Daniel ist derselben Meinung, Anne einer anderen. Aber
ja, ist ein bisschen langweilig, das Logo. Habt ihr ansonsten noch was?
Nö.
Nein.
Ich glaube, da waren jetzt zum Schluss viele schmerzhafte Informationen, zumindest aus unserer Perspektive, mit dabei. Die Swansea-Fans können sich freuen, sie kriegen einen sehr, sehr guten Spieler. Houston bekommt einen sehr guten Verteidiger. Und ja, wir werden jetzt allesamt Kuchen essen und wünschen euch noch eine schöne Woche. Bis in 2 Wochen dann. Kommt auf unseren Discord-Channel, der ist wie immer verlinkt. Folgt uns auf Twitter, auf Instagram und auf Facebook. Und ansonsten, ja, habt eine schöne Woche.
Bis dahin.
Absolut.
Bye, bye.
Bye, bye.
Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.